Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallöchen, ihr Lieben da draußen, liebe Podcast-Gemeinde, lieber Christian,
Hi.
Schön, dass du auch da bist.
Ja, wäre ja auch komisch, wenn du das alleine machen würdest.
Ja, genau. Also herzlich willkommen zum Literarischen Salon, Episode 14. Also Oha. Jetzt aber richtig 14. Jetzt wir haben ja letztes Mal gesagt, das sei 14, weil 13 wollte sich nicht aufnehmen lassen und dann hat es doch geklappt und dann haben wir wieder. Also es ist jetzt also regulär 14 und das ist insofern auch schön, weil der 14. Februar, ihr wisst alle, was das für ein Tag ist, oder? 14. Februar, Christian, weißt du?
Das ist das Ding, wo die Blumen- und Pralinenindustrie für verantwortlich ist, wenn ich mich recht erinnere, ja.
Genau. So ist es. Und ich werde dich dann auch noch später persönlich dazu befragen, wie du zu diesem Feiertag stehst. Aber ich habe jetzt schon wirklich, ich glaube seit gefühlt 3 Wochen kriege ich jeden Tag ein halbes Dutzend oder fast mehr E-Mails, also von den unterschiedlichsten Firmen und sonstigen Anbietern, die mir irgendwelche Valentinstag-Deals unter die Nase reiben. Also ich glaube, es sind sogar Fußballvereine dabei. Das Auswärtstrikot 33% Rabatt zum Valentinstag, wo ich mir gedacht habe,
ja, die denken an dein Spusi.
Ja, aber naja, egal. Also da könntest du recht haben. Das stimmt, auf die Idee bin ich noch.
Die wissen, dass du weiblich bist und dass du vermutlich einen männlichen Partner hast. Wahrscheinlich.
Was ja an sich
hast
schon
du
eine
schon
dreiste Annahme ist, weil das könnte ja auch alles ganz anders sein, oder?
Du könntest allerdings auch schon entsprechende Spuren im Netz hinterlassen haben.
Naja, meine Spuren im Netz, oh je. Deine Spuren im Sand. Ah, das
siehst du, mir fällt dazu eher 2 Spuren im Schnee ein. Kennst du das? Ich weiß gar nicht mehr, von wem das ist. Kennst du das?
2 Spuren im Schnee, nee.
2 Spuren im Schnee führen herab aus steiler Höhe und sie führen uns in unser Glück hinein. Und die eine Spur ist meine und die Schleifspur, die ist deine. Ja gut.
Autsch.
Ja, da kann man mal wieder sehen, dass ich neben buntem Material auch immer den einen oder anderen Thriller parat habe.
Ja, aber wir reden heute nicht über Thriller.
Nein.
Ja? Und wir reden heute auch nicht über Fantasy. Ich möchte es nur mal erwähnt haben, nachdem ich in der letzten Episode wirklich habe ich sehr gelitten, weil ich nichts zum Thema beizutragen hatte. Ja, das war wirklich echt hart für mich. Deswegen wirst heute du leiden.
Nein. Ach, naja.
Doch.
Gut, Liebesleid.
Ja, eben, genau. Liebes, also ich werde dir heute mal so richtig Liebeskummer verpassen.
Oh je.
Nein, also liebe Zuhörer, wir haben ein kleines Vorgespräch gehabt, der Christian und ich, und er war sehr tapfer, ja. Er hat gesagt, nee, es ist schon okay und es bietet sich ja an, so vom Thema her. Und naja, gut, es ist zwar 10 Tage vorm Valentinstag, wenn die Show ausgestrahlt wird und da. Aber wenn du unbedingt willst, und dann habe ich gesagt, ja, ich will unbedingt, und deswegen machen wir es jetzt unbedingt.
Ja, also, passt ja auch wunderbar.
Ja, ich will eben. Wir reden heute über die Liebe und über Liebesromane und alles, was damit zu tun hat. Allerdings, ich weiß ja nicht, ich glaube, du bist wahnsinnig unvorbereitet, kann das sein?
Weil, ja, sagen wir mal so,
aus reiner Bockigkeit, oder?
Nee, bockig ja überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich versucht, mich vorzubereiten, aber das ist so wie früher in der Schule. Irgendwann hört dann dieser Wille auch auf, wenn man so gar nicht, so gar nichts findet irgendwie. Und das ist tatsächlich, bin ich ja auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Was jetzt nun meine Bemühungen in der etwas bunteren Schiene anbelangt.
Ja, das wäre jetzt mein Stichwort gewesen. Ich meine, wie kann ein Mann, der unter einem weiblichen Pseudonym Liebesromane schreibt, auch wenn ich sie nicht Liebesromane nennen darf, wie ich gerade vorhin auch noch im Vorgespräch zurechtgewiesen wurde, denn es handelt sich um eine romantische Komödie, und da möchte ich dann von dir dann gleich nochmal so diese Definitionsunterschiede dann herausgearbeitet bekommen. Aber wie kann ein Mann, der unter einem weiblichen Pseudonym romantische Komödien schreibt, und ich weiß, ich habe das erste gelesen, ja, ich habe das den ersten Band gelesen, da geht es schon um Liebe, Punkt. Also es verlieben sich Menschen ineinander und es ist kompliziert und es passieren auch noch ein paar lustige Sachen, aber bottom line, love is in the air, ja, also da geht's, es ist schon ein verfickter Liebesroman. Ja, also, und da kannst du jetzt sagen, was du willst.
Nein, ja.
Doch, ist es.
Nein, ja, wohl. Doch, wie auch immer. Es ist, ja, es ist was mit Liebe, definitiv. Also das ist tatsächlich eine Erkenntnis, die mir im Verlauf meiner gedanklichen Vorbereitung zu diesem Manuskript relativ schnell klar geworden ist. Und wenn ich mich recht erinnere, entweder warst du das oder Laura oder ihr alle beide, mit denen ich mich darüber dann ausgetauscht habe oder vielmehr dann gesagt, mein Leid geklagt habe, oh Scheiße, das wird jetzt, dann wird's Laura gewesen sein. Das geht jetzt echt in Richtung, mit Liebe und allem drum und dran. Irgendwie kann ich mir das irgendwie erlauben, kann ich mich das trauen. Woraufhin dann einfach nur die Aussage kam, naja, wenn dich die Geschichte nun mal gefunden hat, dann musst du die auch aufschreiben und du musst dir bloß überlegen, ob du das dann eben unter dem gleichen Namen machen willst. Und da sind wir dann eben auch gleich schon bei diesem Thema, warum ich mir ausgerechnet ein weibliches Pseudonym gesucht habe. Fakt ist, in jeglicher Form, denke ich mal, ist diese Buchszene, wie soll man das sagen, mit vielen Stereotypen behaftet. So, das ist, denke ich mal, politisch halbwegs korrekt. Es ist so, dass du noch bis, eigentlich wahrscheinlich fast bis heute, kaum Chancen hast, zum Beispiel mit einem weiblichen Autorennamen, egal ob das jetzt nur der Name ist oder ob da eben wirklich eine Frau dahinter steckt, im Bereich Science Fiction irgendwie was werden zu können. Und genauso.
Ja, da gibt's aber schon auch Ausnahmen. Also nicht, dass ich sie jetzt konkret nennen könnte, aber ich habe von einer, also egal. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist jetzt, aber ist mir auch total egal. Dein Frauenname ist ja auch wunderbar. Aber du hast einen Liebesroman geschrieben und soweit ich weiß, hast du einen zweiten Liebesroman geschrieben und an dem lektorierst du gerade rum oder vielmehr. Es hat jemand dran rumlektoriert und du machst jetzt die Korrekturen. Habe ich das so richtig? Ja.
In der Tat. Also, ja. Ich habe sie unterbrochen, damit wir unseren schönen Podcast aufnehmen können. Genau. Und ja, es ist tatsächlich, nachdem ich mich einfach mal mit der Situation abgefunden habe, okay, das wird etwas, was liebeslastig ist, schauen wir einfach mal, wo es hinführt, hatte ich tatsächlich viel Spaß damit, mir bestimmte Situationen einfach mal mit einer völlig anderen Brille, mit einer rosafarbenen sozusagen, anzugucken, um einfach mal rauszufinden, wie könnten denn bestimmte Sachen jetzt nun auf mich wirken, wenn ich weibliches Geschlecht hätte. Und ja, weil sind wir mal, ich meine, das kennen wir ja nun beide, es ist so, dass einen bestimmte Ideen, respektive die Geschichten, die Grundideen dazu, einfach mal, also die sind ja oft nicht geplant. Ja, das ist vielleicht, dass man so irgendwie eine Idee hat, ich möchte jetzt mal irgendwie mal was mit Vampiren oder mit schreiben, und dann kommt irgendwie da draus auch was. Das ist mir bisher immer nur mit Kurzgeschichten geglückt. Ja, da bin ich in der Lage zu sagen, okay, ich habe hier ein Thema und jetzt geht es ab und dann wird da auch meistens was Ordentliches draus. Aber bei Romanen ist es eigentlich immer so, dass ich ja von irgendwelchen Geschichten überfallen werde, hinterrücks oder wie auch immer. Und sie dann oftmals, weil es ist ja meistens so, während man an was anderem schreibt, kommt plötzlich der berühmte Plot-Bunny. Oder das wahrscheinlich eher.
Ja, aber jetzt kommen wir auf den Punkt. Also was hat es denn jetzt mit der Liebe zu tun oder mit der, das war jetzt wieder sehr, sehr weit.
Naja, es ist, weißt du, deswegen sage ich auch, es ist eine romantische Komödie. Ich habe früher auch gerne so diese typischen Dinger geguckt. Naja, ich will jetzt nicht gerade sagen, oder Rosamunde Pilcher. Da gibt's aber noch so ein paar andere Autorinnen meistens irgendwie, die dann oftmals eben so verfilmt werden. Und diese Sachen, auch wie hier so Bridget Jones, das ist ja jetzt nun wirklicher Kinofilm und keine Fernsehgeschichte irgendwie. An sowas habe ich Spaß eigentlich schon immer gehabt. Und da ich im Normalfall gerne Sachen schreibe, die ich auch selber gerne konsumiere, in welcher Form auch immer, ja, war das jetzt nicht so der große Schritt. Es war mir klar, dass diese Geschichte einfach eher darauf ausgerichtet sein wird, dass da irgendwie eine Frau und ein bis zwei Männer irgendwie vorhanden sein werden, die letztendlich dann irgendwie einen Weg zu oder eben doch nicht zueinander finden. Und es hat mich, also ich fand es erstmal so ein bisschen als Herausforderung, aber es hat mir Spaß gemacht. Und
ja, das ist doch schön. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das hört sich jetzt so wahnsinnig theoretisch an und sowas. Ich bin total überzeugt davon, dass sich Liebe für Männer und Frauen absolut identisch anfühlt. Also wenn man jetzt so in der Situation ist, dass man verliebt ist, das fühlt sich dann für einen Mann genauso an wie für eine Frau. Das heißt, wir jetzt schon so ein bisschen angejahrt sind und schon ein bisschen was erlebt haben in unserem Leben, haben ja schon alle so die ein oder andere Liebeserfahrung ja auch hinter uns und wir wissen einfach, wie sich das anfühlt und also insofern ist es doch nicht so irre weit weg. Also deswegen, ich weiß auch nicht, ob man sich da jetzt unbedingt dann in die Rolle des Mannes oder der Frau oder sonst wie, also oder sozusagen, dass das so ein Riesenproblem ist. Also ich meine, ich schreibe ja durchaus auch mal Romane oder Szenen aus einer männlichen Perspektive. Das finde ich jetzt auch nicht so herausfordernd.
Ich glaube aber, nee, also das ist schon kann ich dir sagen, es ist schon eine Herausforderung, weil weil ich als Mann, sagen wir es mal so, man soll ja immer von sich selber und nicht von irgendwem sprechen, trotz aller Empathie, die ich glaube, für mich beanspruchen zu können und trotz aller möglicher durchaus eher weiblicher Eigenschaften in meinem Charakter, es doch so ist, dass ich dazu neige, bestimmte Sachen eher von der, nennen wir es mal, logischen Seite her anzugehen. Also kopfgesteuert total. Und das ist das Erste, was ich von meiner Lektorin, und ich liebe sie dafür, einfach mal gesagt bekommen habe, so nach dem Motto, geh hier bitte nicht und auch im weiteren Verlauf nicht ständig kopfgesteuert. Überlege, was das für dich für ein Gefühl erzeugt. Und diese Sache hat mir wirklich sehr geholfen. Und das war wirklich auch es ist tatsächlich eine Art von Brille, die ich aufsetze. Es ist ganz anders, wenn ich eben jetzt irgendwie den Krimi oder sowas schreibe. Auch da werden ja im Zweifelsfall durchaus natürlich kommen da Frauen drin vor und da kommen auch zwischenmenschliche Beziehungen drin vor. Aber da bin ich doch irgendwie ganz anders auf dem Weg als jetzt bei dieser Geschichte mit meinem Christine-Pseudonym.
Ja, aber ich glaube, weißt du, also ich habe da jetzt eine andere Theorie. Das finde ich okay, aber das Argument kann ich auch nachempfinden. Aber ich kann dir sagen, es ist viel schwieriger und viel gefährlicher für einen selbst, wenn man beim Schreiben Emotionen zulässt, weil damit macht man sich natürlich auch mal schon gleich viel angreifbarer. Es ist total einfach, sich erst entweder in Logik oder in Humor zu flüchten. Da kriegt man nämlich immer schön Distanz zu der Geschichte und zu dem Geschehen her. Sobald man Gefühle zulässt, und das hat jetzt überhaupt nichts zwangsläufig mit Liebe zu tun, sondern es gibt ja die ganze Bandbreite an Gefühlen. Und deswegen fände ich es nämlich auch total wichtig, wenn du in Krimis und Thrillern und auch in Fantasy, wenn du da also so diese komplette emotionale Bandbreite, die sich ja auch anbietet in den Plots und zwar in allen Geschichten, wenn du die zulassen kannst. Also, und ich weiß selbst, das ist nicht so einfach. Also ich habe da, das ist ein Prozess und ein toller Tipp deiner Lektorin. Aber lass diese Brille auch für deine anderen Projekte auf. Unbedingt.
Ja, also ich muss einfach schon mal zugeben, dass es mich auch insgesamt verändert hat. Natürlich mache ich auch jetzt mir immer mehr Gedanken auch über diese Schiene. Nur es ist natürlich so, dass man, wenn man an was mit Liebe schreibt, das ja immer wirklich auch versucht in den Vordergrund zu packen, dass da eben mehr Szenen drin sind, wo es in irgendeiner Form entweder an Emotionen oder vielleicht auch in der einen Form, einen oder anderen Form an Erotik geht, wobei das jetzt für mich kein Muss ist. Und das, da sind wir dann auch schon wieder beim Thema so Liebesroman oder Romance, da würde ich letztendlich keinen, oder würden die LeserInnen keinen Spaß mit meinen Geschichten haben, wenn sie ein Liebesroman oder Romance irgendwie erwarten, weil da geht's ja im Normalfall schon gleich auf den ersten Seiten in irgendeiner Form zur Sache. Und das ist bei mir nun mal nicht der Fall. Also die Liebe ist zwar das Grundthema, ja, aber ich finde eigentlich es viel lustiger, tatsächlich auch skurrile Alltagssituationen drumrum zu spinnen, die letztendlich das Ganze irgendwie locker flockig gestalten. Und an bestimmten Stellen drehe ich dann auch gerne mal so richtig den Emotion-Hahn auf, sozusagen.
Ja, aber jetzt lass uns doch mal, finde ich gut, ich sehe es in vielen Punkten dramatisch anders. Gerade auch, was diese künstliche Genre-Einordnung und
das mag ich auch nicht.
Scheinbare und tatsächliche Erwartungshaltung von wem auch immer, Lesern, Verlagen, hast du nicht gesehen, Autoren, dieses Gefühl, man muss das und das machen, und naja, damit habe ich so grundlegende Probleme.
Ich auch.
Ich finde es einfach, aber was ich einfach total wichtig finde, ist wirklich Emotionalität zuzulassen. Und ich, also jetzt werden wir hier gleich mal im Psycho-Podcast. Das ist nämlich tatsächlich, also mir ist es wirklich nicht leicht gefallen, wenn ich so an meine ersten Romane denke, da war ich, da ging es auch irgendwie um Liebe, klar, und das war auch alles ganz nett, und aber da habe ich mich auch sehr intensiv in Richtung Humor auch geflüchtet, weil es Distanz schafft, ja, also für einen selbst. Also ich meine, der Leser freut sich, wenn er dann eine lustige Szene hat, im Zweifel, aber es ist viel krasser, also für alle Beteiligten, wenn man ein bisschen näher rangeht. Aber es ist natürlich auch ein gewagtes Spiel, und das muss man sich trauen und muss man mal was wagen. Und aber ich finde das toll. Ich bin jetzt sehr gespannt auf deinen zweiten, auf deine zweite romantische Komödie. Ja. welche Entwicklung du da mitgemacht und durchgemacht hast. Also ja.
Das ist eine gute Frage.
Ich werde das dann, wenn ich es gelesen habe, werde ich dann das schonungslos hier im Podcast, werde ich das hier dann kundtun.
Ich bitte darum.
Ja, genau. Unbedingt. Ich habe ja dann auch, also in der Vorbereitung, ich habe mir ja gesagt, naja, also Entschuldigung, Liebesroman, da fällt mir ja also sowas von viel ein, weil ich wirklich inzwischen sehr, sehr gerne Liebesromane lese und auch recht viele. Und dann kam ich aber an den Punkt, dass ich mir dachte, naja, aber welchen von denen, die ich jetzt so in letzter Zeit gelesen habe, würde ich denn jetzt so explizit rausstellen wollen, kam zu dem Schluss keinen, weil ja, also ich meine, ich lese immer mal welche, die ich wirklich nett finde und schön finde, und ich könnte jetzt auch den einen oder anderen nennen, aber das, also da war jetzt wirklich ganz lange nichts dabei, wo ich gesagt habe, das ist herausragend. Dann bin ich zu dem Punkt gegangen, okay, offensichtlich habe ich doch nicht so irre viel zu dem Thema zu sagen, bis mir eingefallen ist, ich bin ja auch irgendwann mal selbst auf die Idee gekommen, Bücher zu schreiben und habe mich ja dann für im weitesten Sinne der Genre Liebesroman, wobei ich bin der Meinung, also ich meine Liebesroman, das ist ja auch so nichtssagend, ja. Es gibt ja, es kann ja, Liebe kann ja überall vorkommen. Mhm. Also zum Beispiel könnte man, wenn man jetzt mal ganz kühn ist, also so die ikonischste Liebesgeschichte dürfte ja Romeo und Julia sein. Ja, also,
joa.
Aber das ist ja nun...
die sind eigentlich eher blöd gewesen, oder?
Also, ja, schon, aber ich meine trotzdem, also das ist, aber das würde man ja jetzt nicht als Liebesroman oder Liebesgeschichte bezeichnen, was war
Drama,
ja, eine totale Tragödie. Aber wenn man irgendwie x-beliebige Leute auf der Straße nach einem berühmten Liebespaar fragt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass in der Altersgruppe zwischen, ich würde mal sagen, 10 und 95, dass da sehr viele Menschen Romeo und Julia spontan sagen. Ja, also da ist das, die kennt einfach jeder. Jeder hat irgendwie eine Ahnung, wie die Story so läuft. Und also ich meine, es ist natürlich total, es ist wirklich total bekloppt, ja.
Absolut. Aber, du, ich muss jetzt gerade wieder daran denken. Einer meiner liebsten Comedians, Kabarettisten, wie man es nennen möchte, ist ja Eckhard von Hirschhausen und eins seiner Programme heißt ja Liebesbeweise. Und da hat er sich ja dieser ganzen Thema Thematik Liebe eben auch mal so ein kleines bisschen wieder von der wissenschaftlichen Seite irgendwie genähert. Und da kam dann nämlich auch genauso dieses Ding, ja, und Romeo und Julia, und das ist doch so toll, und die hatten es so schwer. Und dann meinte er, die hatten es überhaupt nicht schwer, die mussten nie im Alltag miteinander klarkommen.
Ja.
Und wenn man es mal genau nimmt, waren die extrem dämlich, weil die sich ja erst im Tod irgendwie vereint haben. Ja, macht's doch lieber vorher, dann habt ihr mehr davon.
Ja, wobei ja die Julia, ich habe ja nachgelesen, war ja angeblich dann auch 13 erst, als sie sich in den Romeo verliebt hat. Und der war ja eigentlich mit einer anderen Tante da zugange. Und naja, also aber es ist, naja, und dann entspinnt sich dann so dieses Drama über Missverständnis. Aber das ist ja genau der Punkt. Und da sind wir wieder jetzt bei dem, sag ich mal, modernen Liebesroman, weil da schon diese, bei Romeo und Julia, beim alten Shakespeare, waren schon so gewisse Komponenten drin. Also die jetzt so, ich möchte sie mal archetypisch sind. Mhm. Also so diese spontane Anziehungskraft, ja, so Liebe auf den ersten Blick. Also Romeo, wie gesagt, hatte ja eigentlich eine andere Frau so am Start und dann sieht er bei irgendwie einer Veranstaltung, trifft er dann die Julia und ist also komplett aus den Latschen gehauen, ja, starrt sie shell-shocked an und weiß, es ist die Frau meines Lebens und ihr geht es genauso. Und ja, das ist...
Ich meine, sowas gibt's, das...
Absolut. Das ist ein Motiv, das findet man, ich würde mal sagen, in 30-50% aller aktuellen Liebesromane, dass man sich sieht und es einfach weiß. Ne? Man weiß es dann einfach.
Ich finde es deswegen so schön, wenn sie sich nicht gleich auf den ersten Blick...
Ich wollte jetzt hier mal so ein bisschen literaturtheoretisch, also so ein...
Ja, du hast... Entschuldigung, ich grätsche.
Ich grätsche dann einfach auch wieder dazwischen. Nein, also das ist also auch schon so ein Motiv. Und dann auch das andere klassische Motiv, ich rede jetzt nicht von diesem Doppelselbstmord, der einfach idiotisch ist, ja, also das machen wir jetzt nicht mehr, bitte. Aber dieses Thema... dass es halt irgendwie schwierig ist, ja, also dass die beiden Partner aus unterschiedlich, das ist ja auch so ein typisches Motiv, wir kommen aus unterschiedlichen Welten. Ich gebe zu, ich habe also diese Thematik ja auch schon mehr als einmal bemüht und will mich auch gar nicht lustig drüber machen, also in dem Falle bei Romeo und Julia sind es einfach zwei verfädete Familienclans. Und ansonsten in vielen anderen Romanen, dann ist dann, was weiß ich, sind irgendwelche Standesunterschiede oder tatsächliche Herkunftsunterschiede oder Altersunterschiede signifikante, aber irgendwie so diese Problematik, diese scheinbare Problematik, dass man so aus völlig unterschiedlichen Welten kommt und deswegen ist es kompliziert, ja. Das ist dann auch, ist ja auch so ein ganz klassisches Motiv. Und das dritte ist dann, dass es also irgendwelche irrwitzigen Komplikationen geben muss. Ja, also es, wenn scheinbar alles klar ist und man am Horizont schon die Glocken klingen hört und wenn man sagt, ja, juhu, die Geigen fiedeln und alles ist gut und dann kommt wieder diese dramatische Komplikation und ja, Romeo und Julia haben sich umgebracht. Das passiert jetzt Gott sei Dank in der Regel nicht mehr. Aber es ist dann erstmal irgendwie ganz fürchterlich dramatisch. Und das finde ich so diese drei ganz signifikanten Motive, die, obwohl Romeo und Julia eine Tragödie ist, aber in jedem anderen Liebesroman auch zu finden sind. Stimmst du mir dazu?
Da stimme ich dir vollumfänglich zu.
Herr Rabe.
Genau. Ja, absolut. Da, eine Sache, die ja auch immer gerne noch dazu kommt, ist dieses Love Triangle, die ja auch, das würde ich auch so mehr oder weniger als diesen ja. Archetyp, als einen der Archetypen ansehen, wo ja die in so einer klassischen Liebesgeschichte ja immer dabei sein müssen. Eine von den Personen muss sich eben immer zwischen mindestens zwei anderen entscheiden. Ja, und manchmal gibt es dann äußere Umstände, die da irgendwie helfen oder ja, dann entscheidet sie sich dann doch oder er sich für die falsche andere Person und so weiter und so fort. Ja, das ist doch auch so eine Sache, die auf jeden Fall immer sein muss. Aber sag mal, was mich die ganze Zeit jetzt mal interessiert hätte, jetzt mal ein bisschen von der Theorie weg, so rein praktisch, kannst du dich noch an, sagen wir mal, die erste Liebesgeschichte erinnern, die du irgendwann mal gelesen hast?
Ja, jein. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es tatsächlich die erste war. Aber es gibt einen, ich möchte mal sagen, einen Schlüsselroman in meinem Leben, der mich wirklich nachhaltig geprägt hat. Okay. Und ja, ich schätze mal, das war, da habe ich irgendwie Ende der 80er gelesen. Da war ich so, naja, Teenageralter und ich war krank. Also da erinnere ich mich noch, ich lag mit irgendwie einer Erkältung oder sonst irgendwie einer unangenehmen Geschichte da nieder und konnte nicht zur Schule gehen und ich war also schon immer die totale Leseratte und ich hatte aber keinen Lesestoff mehr, weil irgendwie alles war ausgelesen. Also ich war jetzt nicht so total krank, dass ich nicht mehr hätte lesen können. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach Lektüre und habe dann im Regal meiner Mutter so einen dicken Schmöker gefunden. Da stand da drauf, ich habe es gerade vor mir, weil der Ullstein Ferienschmöker und der ist von 1985. Drei Romane für 9,80 Mark.
Holla, holla.
Und holla, holla. Und da sind drei Romane von Barbara Noack drin. Ja, Barbara Noack, deutsche
mir
Autorin.
Was.
Ja, die, also ich glaube, sie lebt auch noch. Sie müsste jetzt inzwischen wirklich steinalt sein. Also ich hoffe, sie lebt noch. Also weil, naja, egal. Also es sind drei Romane von ihr drin. Einmal die Zürcher Verlobung, einmal und flogen achtkantig aus dem Paradies und einmal der Bastian. Also der Bastian, den gab es auch, glaube ich, in den 70er Jahren als TV-Serie verfilmt.
Bastian,
den habe ich,
ja, würde ich jetzt spontan ja, auch irgendwie.
Habe ich damals nicht gesehen. Also das Buch kenne ich jetzt natürlich, weil ich es gelesen habe. Und aber die Zürcher Verlobung, kennen die Älteren unter uns bestimmt, also auch die deutlich Älteren unter uns. Also dieses Buch, dieser Roman ist einer ihrer ersten, der ist von 1955. Ja? Also das Ding ist richtig steinalt. Auch als ich es dann in Mitte der 80er gelesen habe, war es auch nicht mehr so ganz taufrisch. Und es wurde auch, kurz nach Veröffentlichung wurde dieser Roman auch verfilmt, in einer wirklich ganz zauberhaften Verfilmung mit Lieselotte Pulver und Paul Hubschmidt und Bernhard Wicki. Und jetzt schalten wirklich alle U30 Zuhörer gerade ab. Oder wahrscheinlich sogar schon die U40 sind schon auch weg. Sorry, ja. Also egal. Also, guckt es euch mal an, wenn ihr es in irgendwie einer Mediathek oder in irgendeinem Streamingdienst mal entdeckt. Das ist wirklich ein sehr süßer Film. Und dieses Buch, die Zürcher Verlobung. Wie gesagt, man muss es in dem Kontext sehen. Es ist verdammt alt. Aber das ist immer noch für mich der absolut perfekte Liebesroman überhaupt. Also da ist für mich, da stimmt einfach alles. Da stimmt das Timing, da stimmen die Figuren, es stimmen die Konstellationen, es stimmen die Dialoge, es stimmt einfach alles. Es ist eine so hinreißende Geschichte und so vor allen Dingen die 140 Seiten ist das Ding nur lang. 140 okay. Mini-Seiten und ich schwöre dir, unser eins, also ich bräuchte, um diesen Plot unterzubringen, muss ich jetzt einfach mal sagen, bräuchte ich wahrscheinlich irgendwie 300 Seiten Minimum. Okay. Ja? Und ich kenne Kolleginnen, die ich mag und schätze, die bräuchten für den Plot 600 Seiten. Ja? Das soll jetzt hier nicht kein Qualitätsmerkmal oder sonstiges sein. Und ich würde vielleicht gerne auch die Zürcher Verlobung auf 600 Seiten lesen. Einfach, es passiert so irre vieles. Es ist eine so wahnsinnig dicht erzählte Geschichte. Und es ist einfach schön. Und was ich total cool fand, die Protagonistin, ne, Juliane Thomas, ist 30 oder knappe 30, was irgendwie wahrscheinlich 1955 irgendwie schon scheintote alte Jungfer war, so aus dem. Und sie ist gerade frisch entlobt. Ihr Verlobter hat sich von ihr getrennt nach dreijähriger Verlobungszeit. Ja, sie ist also auch frustriert. Das ist ein Motiv, das kommt ja hier heutzutage. Also gut, dann ist man vielleicht nicht verlobt, aber also so dieses, wenn man da schon irgendwie in der Altersklasse 30 ist und dann irgendwie der langjährige Partner geht dann flöten, das ist ja auch immer noch ein sehr aktuelles und sehr beliebtes Motiv. Und sie hat aber auch einen richtig coolen Job. Sie ist Autorin, sie ist Romanautorin und vor allen Dingen ist sie schreibt Skripte für Filme, wie gesagt, Drehbücher, Drehbuchautorin, das war der Fachbegriff, Drehbuchautorin. Und also Freiberuflerin muss sich da eben auch da so durchkämpfen. Insofern ganz, ganz moderne.
In den 50ern
moderne,
sicherlich nicht ohne, ja.
Ja, also ist auch heutzutage nicht ohne. Also ich kenne ja jetzt ein paar Drehbuchautoren auch. Also das ist jetzt auch heute immer noch nicht ohne. Ne? Mhm. Also für Männer, für Frauen gleichermaßen. Das ist jedenfalls sehr cool. Und sie ist tatsächlich gefangen in einer so einer klassischen Dreiecksgeschichte. Eigentlich ist es fast sogar eine Vierecksgeschichte, weil am Anfang ist der Verlobte, der verloren gegangene, dann auch wieder da und will sie zurück. Und es ist also ein Spektakel. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen was zum Inhalt erzählen soll oder.
Ach, komm heraus, ja.
Mensch. Möchtest du? Also ja, es fängt damit an. Sie hat eben Liebeskummer, also sie ist gerade frisch verlassen und sie ist bei ihrem Onkel und der Onkel ist Zahnarzt. Und es ist irgendwie Herbst und die Zahnarzthelferin meldet sich krank und naja, und Juliane muss irgendwie sozusagen Zahnarzthelferinnen Attrappe geben. Und in die Praxis kommt ein schwer leidender Mann, der irgendwie auch stark betrunken ist, weil er so Zahnschmerzen hat und sich dann irgendwie schon fast die Kante gegeben hat, damit er die Schmerzen erträgt. Und er ist in Begleitung eines also unfassbar gut aussehenden Schweizers, ja, der irgendwie ein zauberhaftes Grübchen hat und in den sich Juliane also Hals über Kopf und auf der Stelle verliebt. Und also dieser attraktive Schweizer nennt den Patienten immer nur Büffel. Und der führt sich also auch tatsächlich so sehr büffelig auf. Es ist so ein bisschen
Kopf
dramatisch.
Mit Kopf durch die Wand, ja.
Genau, mit Kopf durch die Wand und sowas. Und sie hat aber wirklich nur Augen für den Schweizer und Sternchen in den Augen und nee, Herzchen waren's. Und und dann also fährt sie aber wieder nach Hause, trifft dann auf ihren Verlobten und das ist alles irgendwie wieder schwierig und kompliziert. Und naja, aber sie ist dann inspiriert von diesem, also sie hat dann auch überhaupt keinen Kontakt mehr zu dem Schweizer, ja. Also weil einmal gesehen und das war's. Dann. Und dann, aber diese unerfüllte Liebe inspiriert sie wahnsinnig und sie schreibt ein Drehbuch, also eine launige Geschichte, in der es um eben eine Zahnarzthelferin geht, die einen büffeligen Patienten auf den Tisch kriegt oder auf den Stuhl kriegt und sich aber in dessen zauberhaften Schweizer besten Freund verliebt. Und sie nennt dann auch den Patienten natürlich auch Büffel und da, also naja. Und es gibt dann ein Happy End, so ist dann ihre Story und sie bringt das dann unter dieses Drehbuch an irgendeinen Produzenten, der bietet es diversen Regisseuren an und einer springt dann an, der gute, wie heißt er, Paul Frank, ja, so heißt der Regisseur und dann hat sie Termin mit dem großen, berühmten Paul Frank und geht dann in sein Büro und er steht am Fenster, sie sieht nur seine Rückansicht und er dreht sich um und dann trifft sie fast der Schlag, weil das ist natürlich just jener Büffel und ja, genau. Sie stirbt tausend Tode und er lacht sich natürlich tot und Naja, und dann treffen sie sich am selben Abend. Also er will den Film aber dann trotzdem machen und sagt, aber da muss also ein bisschen mehr Zug in die Story rein und nicht so cheesy und alles. Und dann am selben Abend treffen sie sich auf so einer Party wieder und dann taucht dann auch dieser entlobte Verlobte wieder auf. Und dem hat sie wiederum auch gesagt, um ihn halt loszuwerden, dass sie also schwer verliebt ist eben in einen Schweizer. Mhm. Und nur um halt sich Jürgen jetzt vom Leib zu halten. Dem Jürgen hat sie eben von ihrer Schweizer großen Liebe erzählt. Und der Jürgen kommt dann auch zu der Party, ist da auch schon leicht angeschickert und erzählt dann eben, ja, und die Juliane, die ist ja mit ihrem Schweizer und hin und her. Und also jedenfalls musste sie dann, um dann irgendwie aus dieser Nummer rauszukommen, sieht sie sich gezwungen, auf dieser Party ihre Verlobung kundzutun mit diesem imaginierten Schweizer, ja.
Halleluja, da ist ja wirklich alles drin.
Da ist alles drin und so, und dann sagt sie, ja, wir verloben uns an Weihnachten in Zürich. Und also die sind, glaube ich, in Hamburg gerade, ja genau, sie sind in Hamburg lokalisiert und Weihnachten in Zürich, und dann, naja, und das erzählt sie dann so, und sie denkt sich, ja, kacke, jetzt muss sie dann Weihnachten irgendwo hinfahren, weil jetzt kann sie ja nicht in Hamburg bleiben, weil das sieht ja, naja, und so weiter. Also das wird schon wahnsinnig kompliziert, und dann begibt es sich, dass sie aus zufällig dann irgendwie, weil eben auch Paul Frank mit seinem Sohn, also Paul Frank, der Regisseur, ist verwitwet und hat einen 11-jährigen Sohn und einen Bernhardiner. Und also sie reisen dann, also die fahren auch in die Schweiz zum Weihnachtsurlaub und bieten dann an, man könne ja die Frau Thomas doch bis nach Zürich mitnehmen. Und dann haben sie dann irgendwie eine recht vergnügliche Reise nach in die Schweiz. Und es ist wirklich alles so absolut abstrus und haarsträubend. Und irgendwann taucht dann tatsächlich dieser Typ wieder auf, also der beste Freund von Paul Frank. Der großartig aussehende Arzt Jean Berner, und ja, der sich aber eigentlich dann auch, also er ist ganz zauberhaft zu Juliane, aber es ist, also da fliegen überhaupt keine Funken und es ist alles so irre, und sie ist aber immer noch in dieser Lüge gefangen und mit diesem scheinbaren Verlobten, und den lässt sie dann aber irgendwie, der hat dann einen Todesfall, deswegen kann sie, also es ist also wirklich so haarsträubend, und irgendwann eskaliert das alles auf, also wirklich eine Eskalationsstufe nach der anderen, und es ist so lustig und es ist so charmant und es ist auch vor allen Dingen so clever konstruiert und sprachlich so schön gemacht, also wirklich eine ganz tolle Sprache, wo ich mir gedacht habe, für mich ist das der absolut perfekte Liebesroman, und das war für mich so cool. die Zündung, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne so schreiben können wie diese Frau in Zürcher Verlobung.
War denn eigentlich das erste veröffentlichte Buch von dir ein Liebesroman?
Ja, ich würde sagen, es war eine romantische Komödie.
Ach, schau mal!
ja, also das ist Thema, also wenn jetzt, also eben keine Erotik, aber viel Distanz schaffender Humor. Ja. Mhm. Also jetzt ist in der Zürcher Verlobung auch keine Erotik drin, muss man ganz klar sagen. Aber, und es ist auch distanzschaffender Humor drin, es ist alles sehr augenzwinkernd, aber trotzdem dieses, also wenn man da durch ist nach diesen 140 Seiten, ich habe das dann über Jahre immer dann gelesen, wenn ich krank war, dann habe ich mich schlagartig besser gefühlt. Mhm. Also es ist wirklich
also
ganz toll.
Ich bin jetzt gerade so bei diesen etwas nicht ganz so dicken Büchlein oder so, hat sich meine Erinnerung in Fantasie, wie auch immer, so ein bisschen selbstständig gemacht, und ich musste gerade an Drei Männer im Schnee denken, von Erich Kästner, was ja also auch eigentlich eine grandiose Geschichte ist. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das auch quasi wie als Liebesroman bezeichnen kann, weil was soll es sonst sein, oder?
Ja, was soll es sonst sein, genau. Also es ist eben, Liebesroman kann ja eben ganz vieles sein, hatten wir ja schon etabliert, insofern natürlich. Also ja, und für mich, mein Ziel war es immer, so toll zu schreiben wie Barbara Nowak. Also sie, und obwohl sie, weißt du, sie schreibt in der Ich-Perspektive, das mache ich so gut wie nie, weil ich das nicht, also ich finde, das muss man richtig gut können, damit es gut ist.
Okay, und ja, also ich habe mich tatsächlich für die Ich-Perspektive entschieden und komme damit eigentlich ganz gut klar.
Ja.
Richtig, also das ist, das Das muss man wollen.
Das muss man wollen und das ist dann eben, also finde ich eben auch toll. Also ich habe mich, also in der Ich-Perspektive, wobei meine ganz allerersten Romananfänge, die eben auch nie über 3 Seiten oder sowas hinausgegangen sind oder mal auch 30, die habe ich eben auch in der Ich-Perspektive versucht. Das hat für mich einfach nicht funktioniert. Also ich habe eine Geschichte, so eine Kurzgeschichte, die habe ich mal in der Ich-Perspektive geschrieben und ich habe meine kleinen Kinder-Science-Fiction-Stories auch in der Ich-Perspektive geschrieben. Das hat funktioniert, aber ich habe mir tatsächlich noch nicht jetzt so die Romanlänge zugetraut in der Ich-Perspektive.
Also, okay, das ist ja richtig. Ich meine, es kann immer noch kommen, muss ja, aber nicht.
Nicht ausschließen, muss auch nicht.
Auf der anderen Seite eben, richtig.
Ja. Also insofern, nö, das ist das finde ich dann super. Und dann habe ich noch, und das kam witzigerweise fast zur gleichen Zeit in mein Leben, trat es in mein Leben wie die Zürcher Verlobung, noch so ein weiteres Liebeswerk, möchte ich mal sagen. Das hatte ich allerdings tatsächlich erst im Fernsehen gesehen, weil es wurde auch verfilmt und das hast du garantiert, also du hast zumindest davon gehört, weil wenn man in den 80er Jahren irgendwie am Leben war und lesen.
Es können nur zwei verschiedene Sachen sein, die du jetzt nennen könntest.
Dann sag.
Entweder Fackeln was? Im Sturm oder die Dornenvögel.
Genau. Also Fackeln im Sturm natürlich auch. Also klar, also natürlich. Also das stimmt, da hätte ich überhaupt nicht dran gedacht. Weiß ich aber gar nicht, ob es da eine Buchvorlage gibt. Aber ich rede von den Dornenvögeln natürlich. Also
ja okay.
Und mein Gott.
Wo wir gerade bei denen sind, fällt mir nämlich jetzt gerade noch ein drittes ein, was zwar auch ich erst als Film respektive Serie angefangen habe zu sehen, wo ich mir dann aber auch das Buch besorgt habe und es noch viel besser als den Film fand, und zwar Shogun von James Clavell, heißt er, glaube ich, wie man es ausspricht, aber mit Doppel-L geschrieben, denke ich mal, wird die Betonung auf der zweiten Silbe liegen. Ja, ist auch ein wunderbares Buch, ja, verfilmt, ebenfalls mit dem Chamberlain, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, ja, Richard Chamberlain als in Dornenvögel Ralf de Bricassar. Das war wirklich Pater Ralf, also ich meine, die Geschichte ist schon, das ist halt tatsächlich dann so ziemlich das absolute Gegenteil von der Zürcher Verlobung. In der Zürcher Verlobung, da ist alles ganz zart und flockig und es ist völlig klar, also ich meine, natürlich sind da Dramen und sowas, aber lustig, es ist eigentlich eher sehr humorig und man weiß von dem ersten Wort an, es wird ein gutes Ende nehmen und es wird alles lustig sein und es wird schon gut enden und alles wird fein sein. Und bei den Dornenvögeln, ja, der Titel, da deutet es ja schon an Dornen, ja, die Dornen, die Schmerzen und also das ist natürlich ein Mörder-Epos über Generationen, über Jahrzehnte zieht sich die Geschichte, diese dramatische, unerfüllte Liebe zwischen Maggie Cleary heißt sie, die Figur, und eben Ralf de Bricassar, die eine verbotene Liebe, das ist ja auch so ein ganz beliebtes Motiv, verbotene Liebe.
Oh ja.
Also sind wir wieder bei Romeo und Julia, ist ja auch eine verbotene Liebe aus anderen Gründen und das sind tatsächlich da zwei Welten, sie können nicht und aber sie können aber auch nicht ohne einander und also Drama über Drama und das ist also, und ein Pathos wird da ausgegossen, aber ich habe diese Filme gesehen und ich habe dieses Buch gelesen und ich habe wirklich mitgelitten, jede Sekunde lang. Ich fand es ganz großartig. Allerdings muss ich da auch sagen, habe ich nie das Bedürfnis gehabt, sowas zu schreiben. Ja, das ist mir, glaube ich, too much.
Mhm. Ja, okay. Aber ich meine, gut, die Dornvögel sind jetzt auch wirklich eher an mir vorbeigegangen. Das war mir dann ein bisschen zu viel Drama, Baby. Mhm. Wobei auf der anderen Seite in Shogun ja auch sehr viel Drama drin vorkam. Und mir ist gerade auch noch ein weiterer, sehr dramatischer, ein sehr dramatisches Werk, was sich ja auch um Liebe und alles Mögliche außenrum dreht. Ich werde das hier gerade noch mal so einwerfen, und zwar den Scharlachroten Buchstaben von Nathaniel Hawthorne, ist auch ein Ding, was ich erst gesehen habe als grandiose Verfilmung Und dann habe ich versucht, das Ding im Original zu lesen, weil ich mal so dachte, oh ja, Englisch kannst du ja und sowas in die Richtung. Ja, scheiße. Ich bin grandios gescheitert, aber dieses Buch ist, also die Geschichte ist Hammer. Ja, mhm. Ich meine, da hast du auch wieder die Geschichte, ein Pastor und eine Ehebrecherin in dem Moment. Und naja, also ich muss mal sagen, das ist einer der Klassiker, hatten wir ja schon mal, die ich wirklich nur jedem empfehlen kann, der sich mal so mit diesem Thema große Gefühle, hey, wir machen hier Callback von allen möglichen Episoden, aber echt, Scharlachroter Buchstabe ist Hammer.
Mhm. Naja, also es gibt einfach wirklich wahnsinnig tolle Sachen und insofern ist ganz viele Bücher, die vordergründig ja überhaupt nicht wie ein Liebesroman daherkommen oder was man so gemeinhin als Liebesroman bezeichnet, drehen sich ja dann trotzdem auch so um Interaktionen zwischen zwei Menschen, in denen wo ja, vielleicht einfach so, also selbst wenn sie sich gar nicht ineinander verlieben, aber also in einem guten Roman muss zwischen Figuren einfach immer irgendwas passieren. Ja, entweder es ist die sind Todfeinde oder sie versuchen sich sonst wie zu ruinieren oder sie verlieben sich ineinander oder ansonsten sowas Lauwarmes wie hier, ach, mein Arbeitskollege und ich, das interessiert ja niemanden. Also nee. das gibt ja keinen Roman.
Da muss dann schon mindestens ja Industriespionage dabei sein oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Und dann muss zumindest der eine den anderen benutzen und was eben auch schon wieder mit Emotionen zu tun hat. Also dann, das ist eben, das finde ich ganz toll. Und insofern, warum soll jetzt das Gefühl der Liebe, wird immer so als, naja, Gott, was so ein Liebesroman halt. Das wird immer so abfällig darüber gesprochen. Und das ist ja eines der größten und wichtigsten und intensivsten Gefühle, zu denen wir Menschen fähig sind. Und das kann man doch auch mal in all seinen Spielarten auch darstellen und präsentieren.
Absolut. Weißt du, was mir da gerade auch wieder noch einfällt? Als ich letztes Jahr von der Buch Berlin nach Hause gefahren bin, habe ich durch Zufall ausnahmsweise mal Radio im Auto gehört.
Oho.
Und da lief die Live-Übertragung von, oh Gott, wie hieß diese Tour? Da haben vier britische Autorinnen eine Tour gemacht, wo es eigentlich mehr oder weniger noch so darum ging, Mensch, wir sind doch und mit Europa und ist doch alles toll oder so, und haben da eben auch natürlich über ihre Romane gesprochen, und da war Jojo Moyes dabei. Und die hat nämlich genau zu diesem Ding auch wieder geschrieben, so nach dem Motto, ja, bei mir heißt alles Liebesroman. Also in den Gedanken anderer Leute. Ja, scheiße, genau. Das sind eigentlich für mich Geschichten, die einen ganz anderen Hintergrund haben. Aber bei mir steht automatisch immer das Etikett Liebesroman drauf.
Genau.
Und das ist auch Blödsinn. Ja, ja, letztendlich ist natürlich die Liebe eins der treibenden Elemente, die uns Menschen in irgendeiner Form ja voranbringt. Manchmal in die falsche Richtung, aber egal. Ja, naja.
Und trivial ist Liebe meiner Meinung nach überhaupt nie. Also ich gebe zu, es gibt ganz viel Trivialliteratur, und aber gibt es auch in allen Genres, und das muss auch nicht schlecht sein. Ich lese ich auch ab und zu ganz gerne, da darf es dann kann es gar nicht seicht genug sein und so weiter.
Ja, so No-Brainer zwischendurch, genau.
Genau, das ist auch in Ordnung. Aber einfach so diese arrogante Haltung, oder auch beobachte ich ja, also auch an mir selbst oft und an vielen geschätzten Kolleginnen, die dann immer so ein bisschen so leicht entschuldigend sagen, ja, ich schreibe Liebesromane.
Also, es ist so, ich schreibe nur Liebesromane.
Ja, genau. Statt zu sagen, also ich meine so, dass kein Thriller-Autor käme auf die Idee zu sagen, ja, sorry, ne, ich schreibe halt nur Thriller. Ja,
ja, ich bin genau, ich bin ein erfolgreicher Autor, Punkt.
Ja. Also insofern, ihr lieben Kolleginnen und Kollegen da draußen, es gibt nichts, wofür, also es gibt sicherlich eine Menge, wofür ihr euch schämen müsst, ja, aber das will ich auch gar nicht wissen. Aber nicht dafür, dass ihr im Genre Liebesroman schreibt, ja. Also das kann man durchaus mit breiter Brust das weiß ich jetzt auch wieder ein.
Du kommst nicht mehr raus.
Kopfkino. Mit straffen Schultern und großem Selbstbewusstsein. Ich vergesse. Also ihr wisst, was ich meine. Also seid stolz auf das, was ihr macht. Es ist großartig. Und auch es gilt auch für euch, ihr lieben Leserinnen und Leser, wenn ihr Liebesromane gerne liest, dann tut es und schämt euch nicht dafür. Bitte schämt euch auf gar keinen Fall dafür, weil da lernt ihr fürs Leben. Ja.
Absolut. Jo, richtig, im Zweifelsfall, wie man es nicht machen sollte.
Ja, oder auch, ich finde auch, so ein guter Liebesroman kann einen auch so wahnsinnig trösten, weil nach dem Motto, okay, also jetzt bin ich kein Bridget Jones-Fan, muss ich ganz klar sagen, aber trotzdem, also wenn Bridget Jones es geschafft hat, ja, dann hat man irgendwie so den Trostfaktor, dann kriege ich es vielleicht auch noch hin.
Ja, das ist wohl richtig.
Ja. Genau. Also insofern, aber wie gesagt, das sind jetzt ja wieder auch nur diese ganz trivialen Punkte, weil es geht ja da um so viele Schichten, die und Aspekte, die in so einem Roman drinstehen können. Und ja, also ich meine, ich finde es ja auch langweilig, wenn es eben nur um diese Paarbeziehung geht in einem Roman. Also es sind ja einfach so viele, viele andere Dinge, die ich wahnsinnig gerne lese und über die ich auch wahnsinnig gerne schreibe. Und ja, also insofern habe ich auch immer so das Problem, wenn ich sagen muss oder wenn man mich fragt, in was für einem Genre schreibst du denn? Und ich sag, oh Gott, ich schreibe halt Bücher und da gibt's Menschen und die interagieren miteinander. Und also das ist jetzt das logische Ich, das spricht aus mir. Und dann passieren ein paar Sachen und meistens gibt's irgendwie ein Happy End und es verlieben sich auch ein paar. Und ja. Aber das ist doch total doof. Ich kann es natürlich auch, ich könnte jetzt irgendwie ein paar Bücher auch ein bisschen präziser pitchen, aber darum geht's ja gar nicht, sondern das ist immer so eine eingebaute Entschuldigung drin oder dieses Bedürfnis, sich rechtfertigen zu müssen dafür, dass man über Menschen schreibt, die Gefühle haben.
Ja. Richtig.
Das ärgert mich.
Das, ja, ist so. Kann man ja. Jetzt nicht sagen, Punkt, ist so.
Ja. Genau. So, jetzt haben wir die Lanze für Liebesromane gebrochen.
Na, aber das will ich Valentinstag. Das will ich doch mal echt hoffen, ja.
Und Christian, soll ich dir mal was sagen?
Nee, ja.
wenn wir jetzt die Kurve kriegen, also so jetzt quasi, ja. Dann hätten wir heute mal unter einer Stunde. Also ich meine, ich weiß ja nicht, ob du noch viel zu sagen hast. Also ich hätte natürlich auch noch eine Menge zu sagen, aber jetzt ich finde, wir hatten jetzt gerade so einen coolen Schlusspunkt, oder?
Ja, kann man durchaus so machen. Ist in Ordnung. Ja.
Ja?
Wirk mich nur einfach ab. Ist schon.
Nein, also.
Verstehe das.
Du darfst dann, weißt du, liebe Leute, wir haben, wir hatten ja irgendwie schon mal in der vorletzten oder ich weiß es nicht, in irgendeiner der Folge haben wir ja gesagt, wir wollen auch mal über Fernsehserien reden. Was jetzt nicht klassischerweise was mit Büchern zu tun hat. Aber weil nur die Story zählt, ja, das ist ja auch, da mussten ja auch Menschen schreiben dafür, damit es diese Serien gibt, haben wir uns dazu entschlossen, die Episode 15 wird genau um Fernsehserien gehen, die uns geprägt haben, die uns genervt haben, die uns begeistert haben, die großen Einfluss auf uns hatten, weil ich meine, wir erzählen sowieso ganz oft von irgendwelchen Filmen oder diesmal werden wir von Serien erzählen, die uns auch inspiriert haben. Also ich habe heute eben meine große Inspiration literarisch gesehen, war eben nicht Goethe oder Shakespeare, sondern Barbara Noack. Ich gebe es zu, aber sie ist brillant und dann werden wir nämlich nächstes Mal von den Fernsehserien erzählen, die wir irgendwie inspirierend fanden.
Genau, und das müssen nicht mal jetzt Fernsehserien sein, die wir wirklich als Kinder gesehen haben, ja. Sondern durchaus eben auch Sachen, die wir jetzt so als Jugendliche oder sogar jetzt noch irgendwie gerade.
Genau, also da.
Und ihr dürft uns gerne auch schon mal von eurer Seite aus mit ein bisschen Input ausstatten, dann schauen wir mal, wie da so unsere Überschneidungen vielleicht sind.
Genau, das fände ich eben auch cool. Also worüber würdet ihr gerne hören? Also ich meine, wir haben ja offensichtlich beide unsere Jugend vorwiegend vom Fernseher verbracht. Habe ich manchmal so den Eindruck.
Entweder lesend oder
lesend oder Fernsehen. Oder mattschreibend. Insofern haben wir wahrscheinlich zu fast allen Sachen auch was zu sagen. Also wenn ihr irgendwie eine Serie habt, über die ihr unbedingt was hören wollt, ja, dann werden wir drüber reden. Aber beeilt euch, wir nehmen die nächste Folge, glaube ich, ein bisschen früher auf als sonst wegen Terminproblemen. Also
so sieht das aus.
Ja, aber ihr kriegt das hin. Also ich freue mich jedenfalls drauf und bin auch total jetzt eigentlich begeistert über unsere Liebesfolge, die also nicht sehr liebevoll war, aber
aber doch voller Liebe. Das kann man nicht anders sagen. Ja, richtig. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben uns jetzt auch lieb und nur so von fern, umarmen uns irgendwie und gucken gemeinsam ins Lagerfeuer oder irgendwie den Nebeln beim Wallen über irgendwelche abgeernteten Felder oder so in der Richtung. Ja, genau. Und ihr lasst es euch auch gut gehen, so, würde ich sagen.
Bis ganz bald.
Zum nächsten Mal hören. Tschüssi.
Tschüss.